SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
In der Metall- und Elektroindustrie haben heute Nacht bundesweit Warnstreiks begonnen. Im Saarland bei ZF in Saarbrücken. Die IG Metall fordert 7% mehr Einkommen. Aber die Streikenden treibt natürlich auch die allgemeine Lage der Automobilindustrie in Deutschland derzeit um. Und es werden Verantwortliche benannt.
Ich würde sagen, die grüne Politik ein bisschen und die Führung auch ein bisschen.
Mit der Politik, mit dem Elektro ist das alles ein bisschen in der Sandgefahr, würde ich mal sagen.
Ja, wir haben eigentlich recht, dass wir mal auf die Straße gehen und mal protestieren ein bisschen. Ja, was wir halt wieder gehört haben, die VW wollen jetzt 3 Werke schließen und wie soll das weitergehen?
VW habe ich ja gehört, die haben ja 4 Milliarden Minus gemacht, haben aber auch 4 Milliarden an Dividende ausgeschüttet. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Wie kann man Aktionäre Geld geben, wenn man selber keins hat?
So die Meinung der Warnstreikenden bei ZF in Saarbrücken. Warum die IG Metall angesichts der schwierigen Lage trotzdem 7% mehr Geld fordert, darüber sprechen wir gleich hier in der Region am Mittag auf SR3. Eine Minute nach dem Ende der Friedenspflicht haben sie begonnen, die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Heute Nacht gab es im Saarland einen Warnstreik um 0.01 Uhr bei ZF in Saarbrücken. Wir haben ja gerade schon Töne von den Streikenden gehört. 7% mehr Einkommen fordert die Gewerkschaft in dem Tarifkonflikt. Ist diese Forderung angemessen angesichts der Lage gerade in der Automobilindustrie? Ich habe Patrick Selzer von der IG Metall in Saarbrücken vor der Sendung gefragt, ob es nicht eher um Beschäftigungssicherungen gehen sollte in der Branche.
Also in der Tat ist es so, dass es mit Sicherheit gerade hier mit Blick auf das Saarland auch um das Thema Beschäftigungssicherung geht. Aber das, was auf der Arbeitgeberseite an dieser Stelle immer vorgebracht wird, ist auch, glaube ich, etwas fadenscheinig. Denn wir reden davon, dass wir in den letzten beiden Jahren zur Kompensierung der Kaufkraft mit Inflationsausgleichsprämien gearbeitet haben, die eben nicht tabellenwirksam sind. Und die gilt es aufzufangen. Und wir haben weiterhin Preissteigerungen. Und deshalb brauchen wir auch, um letzten Endes die Kaufkraft und den Lebensstandard der Beschäftigten halten zu können, natürlich eine entsprechende Entgelterhöhung.
Ich sage jetzt aber mal ganz platt, was nützt dann den Arbeitgebern 7% mehr Lohn oder Einkommen, wenn der Arbeitsplatz dann im Endeffekt weg ist, weil einfach vielleicht die Zahlen nicht mehr da sind für die Betriebe.
Wenn man die Hintergründe aber kennt, muss man einfach dazu sagen, dass die Ausgangslage der Schwierigkeit der Unternehmen über die Frage enorm gestiegene Energiekosten, immer hohe Energiekostenbelastung, hohe Transportkosten in der Frage auch das, ich nenne es immer Missmanagement, über die Frage vorne zu sparen und hinten nochmal zusätzlich Geld draufzulegen. Wenn man all diese Themen dann in den Fokus nimmt, dann ist das Entgelt mit durchschnittlich 16% in der Metall- und Elektroindustrie definitiv nicht der Faktor, der zum einen diese Probleme denn löst, weil sie eben nicht durch die Entgeltrunde beeinflusst werden können und zum anderen auch einen marginalen Anteil an der Gesamtproblematik haben. Von daher ist das immer so ein bisschen fadenscheinig, was die Arbeitgeberseite hier vorschiebt.
Sie haben Energiekosten angeführt. Wir hören von Streikenden, Warnstreikenden, dass auch die grüne Politik dafür verantwortlich gemacht wird, dass jetzt gerade in der Branche so eine Verunsicherung herrscht und eine Misere herrscht. Wie sehen Sie das? Was gibt es für Forderungen an die Politik?
In der Tat, diese Tarifrunde und die Problematik in den Betrieben verquickt sich auch mit dem Handeln der Politik. Wobei ich das nicht nur an die Bundesregierung adressiere, sondern an alle politischen Vertreter, egal ob Koalition oder Opposition, hier gemeinschaftlich zu handeln. Denn für uns ist relativ klar, die Schuldenbremse muss gelockert werden, es müssen Konjunkturmaßnahmen angestoßen werden, aber es muss vor allen Dingen auch wieder eine Förderkulisse geben, die letzten Endes in Investitionen mündet für Innovationen. Denn wir fangen uns an, hier selbst in Abhängigkeit zu bringen und uns selbst abzuschaffen an der Stelle, weil wir im Moment den Trend verpassen, aufgrund einer stringenten Sparpolitik mit, sag jetzt mal, in wenigen Jahren starken Auswirkungen und Folgen.
Heute finden 2 Gipfel statt in Berlin, ein Industriegipfel beim Bundeskanzler. Was erhoffen Sie sich von solchen Veranstaltungen?
Ich erhoffe mir, dass endlich ein Besinnen auf Seiten der Arbeitgeber und auf Seiten der Politik stattfindet, weil nach meiner Auffassung das nur gemeinschaftlich gelöst werden kann, was unsere aktuelle Situation angeht. Dazu gehört das Thema der Entgeltsteigerung, dazu gehört das Thema Arbeitsplatzsicherheit, aber dazu gehört auch letzten Endes Förderkulissen durch den Bund zu gestalten, damit investiert werden kann in Zukunft und damit letzten Endes auch die Konjunktur wieder angetrieben wird und damit die Unternehmen auch in die Lage versetzt werden, ihren eigenen Anteil an dem Fortschritt auch mit einzubringen.
Patrick Selzer von der IG Metall in Saarbrücken zu den Warnstreiks und Tarifforderungen der IG Metall, auch hier in Saarbrücken bei ZF, ja, und zu den Wünschen an die Politik in Berlin. Raus aus der Innenstadt und ab in die Mainzer Straße, etwas außerhalb, das heißt es für die Saarbrücker Polizei. Der Umzug hat schon begonnen, aber es gibt Verzögerungen wegen eines Wasserschadens im neuen Gebäude. Davon abgesehen gibt es schon seit längerer Zeit Diskussionen um die Sicherheit in der Saarbrücker Innenstadt, wenn es im Zentrum keine Polizeiwache mehr gibt. Zurzeit ist die ja in der Karcher Straße in der Nähe des Bahnhofs. Markus Sehn ist der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft im Saarland. Herr Sehn, ist die neue Großinspektion zu weit weg von der Saarbrücker Innenstadt?
Nein, auf keinen Fall. Wir als Deutsche Polizeigewerkschaft sehen die Vorteile, die diese neue Polizeiinspektion hat. Es ist eine hochmoderne Dienststelle. Dort werden viele Kräfte gebündelt und der Unterschied von ein paar wenigen Kilometern bei einer Infrastruktur in Saarbrücken, insbesondere mit der Saarbahn, ist das überhaupt kein Problem, dass die Dienststelle jetzt ein paar Meter weiter weg ist. Im Gegenteil.
Aber es gibt Diskussionen um eine sogenannte Citywache, also dass man da noch irgendwie einen Anlaufpunkt hat in der Innenstadt, fußläufig vielleicht für die Bürger. Wie sehen Sie das? Ist das nötig?
Auch das ist aus unserer Sicht absolut nicht nötig. Wir verstehen zwar, dass die subjektive Sicherheit dort in Betracht zu ziehen ist. Für uns ist aber ganz klar, eine Dienststelle, ein Gebäude, ein Schild, wo Polizei draufsteht, alleine kann keine realistische Sicherheit produzieren. Das können nur Menschen machen. Und das Konzept, was die Dienststellenleitung in Saarbrücken Stadt und die Behörde jetzt aufgelegt haben mit der Kontaktpolizei, ist ein Thema, um die Sicherheit zu erhöhen. Für uns als Deutsche Polizeigewerkschaft ist ganz klar, dass die Menschen wichtig sind. Wir brauchen diese Menschen bei der Kontaktpolizei, aber auch insbesondere im Wach- und Streifendienst. Darüber können wir ernsthaft Sicherheit produzieren und nicht über eine Citywache, die irgendwo steht, um dort politische oder andere Gedanken dort Rechnung zu tragen.
Also es soll sogenannte Fußstreifen geben, diese Kontaktpolizei, die sollen dann bis 20 Uhr unterwegs sein. Da frage ich mich jetzt, reicht das bis 20 Uhr? Also da wird es dann erst dunkel, da geht es vielleicht los in der Stadt dann auch mit Alkohol und so weiter. Müssten die nicht länger laufen?
Nein, wir sehen das nicht so, weil ganz einfach, die Kontaktpolizei ist ja nur etwas, was wir on top geben zu den Kräften des Wach- und Streifendienstes, die ja sowieso da sind. Das heißt also klassische Ersuchen, Situationen, wie Sie jetzt ansprechen, die in den Abendstunden stattfinden, werden abgedeckt durch den Wach- und Streifendienst. Die Frage ist, wie wird subjektive Sicherheit beeinflusst? Das kann durch Präsenzstreifen positiv beeinflusst werden. Das kann aber auch durchaus durch andere Bereiche wie den kommunalen Sicherheitsdienst, kommunale Ordnungskräfte verbessert werden. Und auch dort fehlt sicherlich Personal. Und über diese Stellschrauben können wir etwas Positives für die Bürgerinnen und Bürger in Saarbrücken bewegen.
Es geht ja nicht nur um subjektive Sicherheit, muss man sagen, im Kriminalitätsranking liegt Saarbrücken weit oben. Also klar, da muss man immer genau hingucken, um welche Delikte es sich da handelt. Aber es ist ja nicht nur, dass die Leute sich unsicher fühlen. Sondern tatsächlich passieren ja auch Delikte.
Genau aus diesem Grund ist es für uns wichtig, dass wir uns nicht fokussieren auf eine Dienststelle, ein Schild, sondern auf das Personal, was die Arbeit tatsächlich leistet.
Okay, also was Sie jetzt häufiger angesprochen haben, ist Personal. Da hören wir ja auch immer, daran mangelt es eigentlich. Also das ist das Hauptproblem, dass es nicht genug Polizisten, Polizistinnen gibt.
Genau, wir haben in den letzten Jahren sehr stark gespart in diesem Punkt. Und für uns ist ganz klar, wenn man sich anschaut, wie aktuell gerade in der PSA Saarbrückenstadt, der Wach- und Streifendienst aufgestellt ist und mit den Kolleginnen und Kollegen dort spricht, die sind sehr belastet und die einzige Option, die es dort besteht, ist, mehr Personal hinzubringen, weil die Einsatzlagen, die können wir nicht regulieren. Das heißt, die einzige Option, die wir haben, ist, über mehr Personal die Belastung etwas zu verteilen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Citywache zurückkommen, würde das bedeuten, wir bauen eine Citywache dort auf, da muss Personal hin, da muss Personal dann möglicherweise auch in einem Schichtbetrieb hin und das bedeutet, dass das nicht vorhandene Personal dorthin gebracht wird und dann unter Umständen dem Wach- und Streifendienst oder der Kontaktpolizei fehlt. Und deshalb ist das völliger Nonsens.
Die Saarbrücker Polizei zieht aus der Innenstadt in die Mainzer Straße etwas außerhalb. Es gibt ein paar Verzögerungen bei dem Umzug, aber insgesamt ist das schon lange geplant. Markus Sehn von der Deutschen Polizeigewerkschaft im Saarland sieht keine Probleme, fordert aber mehr Personal für die Polizei. Das haben wir schon häufiger gehört, dass das so nicht mehr zu stemmen sei. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Hier für die Region am Mittag auf SR3. Und auf einmal ist der Krieg in Nahost ganz nah hier im Saarland. Der Konflikt ist nah, aber auch die Hoffnung, dass doch ein friedliches Zusammenleben zwischen Juden und Arabern möglich ist. Der israelische Autor Igal Avidan schreibt Bücher über das, was Juden und Araber in Israel verbindet. Sein neuestes Buch heißt Es werde Licht und das hat er gestern in Saarbrücken vorgestellt. SR3-Reporter Patrick Wirmer war dabei für die Region am Mittag auf SR3.
Eine Szene aus einem Theaterstück des arabisch-hebräischen Theaters in Jaffa. Seit 1998 bringt das Theater beide Kulturen zusammen. Ein Beispiel, dass ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Ein Zeichen der Hoffnung. Oder es werde Licht, wie es der Autor Igal Avidan bezeichnen würde. Der Titel seines aktuellen Buches. Es beschreibt eine Reise durch Israel von Norden nach Süden. In der Folge einer besonders brutalen Episode im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern.
Also die Welle der Gewalt hat mich erstmal erschrocken im Mai 21 zwischen jüdischen und arabischen Menschen. Aber auch in dieser Situation waren menschliche Gesten von beiden Seiten, die mich bewegt haben, auch zu gucken, wie man zusammenleben kann nach dieser Gewaltwelle und welche Menschen versuchen auch was Positives miteinander. Also Brückenbauer statt Brandstifter.
Avidan besucht Städte, die über Jahrhunderte von Arabern geprägt waren, heute aber oft nur noch die Minderheit darstellen. Er reist von Akko bis nach Jerusalem. Er trifft Menschen, die das Bild der ewigen Feindschaft zerbröseln.
Die meisten Menschen machen sich nicht so viele Gedanken und denken so schlicht. Und die Medien bringen, wie ich gesagt habe, die Extremisten, weil die Extremisten bringen die Quoten. Und diese Zwischentöne, diese Menschen, die einfach was Gutes tun und Gewalt verhindern, das ist keine Geschichte. Wenn keine Gewalt eskaliert, dann gibt es nichts zu berichten. Aber es ist wichtig zu wissen, warum diese Gewalt verhindert wurde. Das muss man auch was tun dafür.
Und dazu zählt etwa auch das arabisch-hebräische Theater in Jaffa. Oder ein jüdisch-arabischer Lokalpolitiker, der sich als einer der wenigen auch für die arabischen Belange in der Stadt einsetzt. Avidan besucht auch einen Kindergarten in Haifa, in denen Kinder sowohl Hebräisch als auch Arabisch lernen. Eine kleine Oase, wie er sagt. Für diese Kinder gibt es keine Unterschiede. Und er trifft einen arabischen Krankenpfleger, der einem jüdischen Mitbürger das Leben rettet, nachdem er in Akko von einem wütenden arabischen Mob angegriffen wurde. Eine Erfahrung seiner Recherche.
Es ist wichtig, diesen Menschen zuzuhören. Es waren Situationen manchmal, wo es wirklich sehr schwer war, weil die Menschen haben Sachen gesagt, die nicht stimmten. Aber ich wusste, wenn ich jetzt in Konflikt mit ihnen gerate, dann werden sie das Interview abbrechen und dann habe ich nichts davon. Und manchmal muss man einfach schlucken und zuhören.
Avidan setzt mit seinem Buch ein Zeichen der Hoffnung in düsteren Zeiten. Nach dem 7. Oktober 2023, nach dem Massaker der Hamas an hunderten jungen Menschen auf einem Musikfestival, sei es schwieriger geworden, diese Zwischentöne wahrzunehmen. Die Menschen hätten sich jedoch grundsätzlich nicht verändert.
Das heißt, manchmal muss man seine Ängste überwinden, um zu sehen, dass auf der anderen Seite ist auch jemand, der vielleicht auch von Ängsten und Vorurteilen geprägt ist. Aber wenn man sich begegnet, dann sieht man, dass man viele Gemeinsamkeiten hat.
Der israelische Autor Igal Avidan hat gestern sein neuestes Buch in Saarbrücken vorgestellt, Es werde Licht. Das Los hat entschieden, aber es ist ein hartes Los. In der zweiten Runde vom DFB-Pokal muss die SV Elversberg ran an den amtierenden Pokalsieger und amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen. Ja, also ich habe es gerade schon gesagt, es hätte leichter kommen können. Ja, und das Ganze dann auch noch auswärts in der Bayer-Arena in Leverkusen. Das gilt nämlich dann in der zweiten Liga nicht mehr, dass der vermeintlich Schwächere das Heimrecht hat. In wenigen Minuten fahren die Fans ab mit den Bussen und SR3-Reporterin Simin Sadeghi ist nach Elversberg gefahren, jetzt bei den Fans. Simin, wie viel stärken denn ihrer Elf da den Rücken?
Die Busse stehen schon hintereinander, eins und mit dabei heute, die nach Leverkusen anreisen, um ihre Elf zu unterstützen. 2000 Fans steigen jetzt gerade in die Busse ein, natürlich in voller Fanmontur mit Schals, sehe ich hier, Trikots, ist doch klar, alles in Schwarz-Weiß und die Stimmung ist gut, kann man sagen. Ich frage mal. Freut ihr euch aufs Spiel?
Pokal, Elversberg, mir Gründe brauchst du nicht. Mein Herz schlägt schwarz-weiß.
Du fährst heute auch mit Schal. Wow, sogar mit Unterschriften auf dem Fuß, ne, Herzchen gemalt.
Ja, Unterschriften auf dem Schal.
Von der ganzen Mannschaft?
Ja, ziemlich.
Und freust du dich aufs Spiel heute?
Ja, Wahnsinn. Wir freuen uns und wir wollen Stimmung machen. Ne? Ich denke, dass die heute gut spielen. Denn wir haben jetzt beim letzten Spiel ein richtig tolles Spiel gesehen. Da haben ganz wenige damit gerechnet, dass die so viele Tore schießen und dass das so abgeht. Und ja, wir sind voll motiviert.
Gut, ich will jetzt ja auch nicht hier die Fachfrau raushängen lassen, aber gegen Oberligisten ist natürlich was anderes als gegen einen Titelverteidiger.
Ja, gut, aber trotzdem, man muss positiv sein und nur so, denke ich, ist es die richtige Energie, für auf ein Spiel zu fahren.
Ich hoffe einfach nur, dass wir einen souveränen Auftritt da dementsprechend machen und dass dann halt die ganze Republik mal sagt, okay, das ist nicht immer nur das Dorf, das da ist.
Also, dass man nicht immer auf Elversberg herabschaut und sagt, ach, die da, die haben zufällig einen Raketenstart hingelegt, aber der hält nicht lang.
Genau so. Irgendwann ist das passé und dann schauen wir, wo uns der Weg hinleitet.
Heute in der großen Bayer-Arena kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch was ganz Besonderes ist für Fans, da mal hinzufahren. Dass man halt sagt, ja, ich möchte das Große, da wo letzte Saison Fußballgeschichte geschrieben wurde, das will ich auch noch mal live erleben, also so nah am Rasen dran sein.
Natürlich, also das, ich glaube, da spreche ich für jeden einzelnen Fan, egal welche Mannschaft, wenn man dann sieht, okay, was Saarbrücken halt letztes Jahr geleistet hatte, wie weit sie gekommen sind, da will man natürlich auch hin, ja.
Hättest du dir, als du früher, sagen wir mal, kleiner Steppke warst und dir das erste Mal den Schal umgebunden hast, gedacht, dass es mal so weit kommt?
Als ich das erste Mal hier war, ich glaube, ich war 12 oder 13, ich glaube, es war ein Spiel gegen 1860. Klar, natürlich hätte ich niemals gedacht, dass wir jetzt irgendwann mal zweite Liga spielen oder dass wir uns irgendwann mal hier auf dem Parkplatz treffen und nach Leverkusen zum DFB-Pokalspiel fahren. Natürlich immer noch ein kleiner Traum.
Wenn wir mal heute auf den Platz gucken, auf die Aufstellung, die vielleicht kommen könnte, was glaubst du? Wie fit ist die Mannschaft?
Na gut, wenn Felle jetzt tatsächlich ausfällt, ne, also unser Kapitän, das ist immer schwer zu kompensieren.
Also du hörst dich nicht ganz so optimistisch an wie deine Vorredner. Oder bist du nur Realist?
Es ist, wird ein verdammtes Brett heute, aber Pokal schreibt seine eigenen Gesetze mit den Fans im Hintergrund.
Ich wollte gerade sagen, mit 2000 Fans reist ihr heute an. Also habt ihr vor, ordentlich Alarm zu machen im Stadion?
Ja, ich denke mal, also die Horda wird sich heute auf jeden Fall was infallen lassen. Müssen wir heute alle gar Stimmung machen, weil wir wollen den Sieg auf jeden Fall mitholen.
Also, man merkt es, alle Fans sind motiviert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch wird denn heute gewonnen?
1-2, Elversberg.
Und du?
2-1 für Elversberg.
2-1 Elversberg.
Also Doro, du siehst, die Fans sind heute da, um ihre SV Elversberg zu unterstützen, sind unterwegs nach Leverkusen zur zweiten Runde des DFB-Pokals. Und ich meine, bei den Tipps, die wir gerade gehört haben, da kann das ja heute Abend nicht schiefgehen.
Nee, das sehe ich auch so. Also wir drücken die Daumen für die Elversberger natürlich. Um 18 Uhr ist Anpfiff in der Bay-Arena in Leverkusen.